Okay, und ich möchte heute hochliterarisch starten mit euch. Und zwar mit einem Zitat aus Homers Odyssee. Und zwar heißt es da: Erstlich, also das ist quasi, das sagt jemand dem Odysseus, ja, diesem griechischen König und Seefahrer: Erstlich erreichet dein Schiff die Sirenen. Diese bezaubern alle sterblichen Menschen, wer ihre Wohnung berühret. Welcher mit törichtem Herzen hinanfährt und der Sirenen Stimme lauscht, dem wird zu Hause nimmer die Gattin und unmündige Kinder mit freudigem Gruße begegnen. Denn es bezaubert ihn der helle Gesang der Sirenen, die auf der Wiese sitzen, von aufgehäuftem Gebeine modernder Menschen umringt und ausgetrockneten Häuten. Soweit Odysseus und die Odyssee von Homer. Ich weiß nicht, inwiefern ihr in dieser Geschichte drin steckt. Ich will euch die erklären ein bisschen. Also da ist ja dieser Odysseus, ne, dieser Seefahrer, und er muss ja ganz viele Abenteuer erleben. Und eines dieser Abenteuer, die er erleben muss, ist, dass er an dieser Insel der Sirenen vorbeisegeln muss. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da so auskennt mit der Mythologie, aber Sirenen, ne, sind. Man weiß nicht genau, wie sie aussahen, aber es wird davon ausgegangen, dass sie so hübsche Mädchen waren, ja, die sehr betörend und verzaubernd aussahen und natürlich ganz toll singen konnten. Und die haben so arglose Seefahrer durch ihren Gesang in den Bann gezogen. Und wie das da geschrieben ist, wer so dumm war und dahin gefahren ist und hingesegelt ist, der ist nie mehr zurückgekehrt, weil diese Sirenen schläfern dich ein. Und wie es dann hier so schön heißt, am Ende töten sie dich, sodass diese Sirenen auf einer Insel von aufgehäuftem Gebein modernder Menschen sitzen. Ja, ist nicht so schön, ne? Aber ich habe mir gedacht, das ist ein Hammerbild auf das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Ja? Sünde ist im Endeffekt wie so eine Sirene. Also, und zugegebenermaßen, das Bild von Sirenen ist jetzt wahrscheinlich eher für Männer gedacht, ne? Aber ihr Frauen müsst euch halt dann so die hübschen Brad Pitts oder sonst irgendwas da vorstellen, die da sitzen. Oder weiß nicht, ob ihr mehr auf Justin Bieber steht oder so. Auf jeden Fall, Sünde macht genau das Gleiche wie diese Sirenen, ja? Sie ruft und sie ist total verlockend. Wunderschön. Ja, oh, du kannst ihn fast nicht entgehen. Und ihr Klang, oh, der ist süß in deinen Ohren. Und dann lockt sie dich. Und was sie macht, ist, sie schläfert dich ein und am Ende tötet sie dich. Also es ist genau dieses Gleichbild. Ich glaube jetzt nicht, dass Homer das im Kopf hatte, aber wir können daraus ganz viel lernen und sehen, ach, guck mal, der hat auch gut beobachtet, wie diese Welt so funktioniert. Und wir können es bei Jona genau dieses Konzept sehen. Ja, wir haben uns das letztes Mal angeschaut. Jona bekommt einen Auftrag von Gott, aber er sagt ihm ziemlich klar: Nö, mache ich nicht. Und wir wollen Sünde in dem Kontext sehen. Ja, jetzt Sünde nicht als du hast deinen Ehepartner mal irgendwie angefahren oder was weiß ich, hast jemandem auf den Fuß getreten, absichtlich vielleicht sogar, oder bist über eine rote Ampel gefahren. Ja, also jetzt nicht solche Sachen, sondern dieses: Ich tue jetzt was ganz bewusst, von dem ich weiß, dass es falsch ist. Ich tue etwas ganz bewusst, von dem ich weiß, dass Gott eigentlich was anderes will. Ja, so wie Jona. Und wir haben uns das ja das erste Mal angeguckt. Hört sich erstmal total strange an, vor Gott fliehen, wir machten sowas. Und wir haben gesehen, oh, an der einen oder anderen Stelle sind wir irgendwie alle auf der Flucht vor Gott. Weil wir sehr genau wissen, was dieser Gott von uns möchte, oftmals. Aber wir sagen, nö. Weil ich habe meine eigene Vorstellung vom Leben, ich habe meine Vision, wie die Dinge aussehen sollen. Und wir haben ja auch gesagt, wir gehen wie Jona auf dieses Schiff, ne? Setzen Segel und fahren irgendwo hin, wo wir uns von denken, dass uns das mehr gibt als das, was Gott uns geben kann. Und das sind genau diese Sirenen, ne? Das ist ein wunderbares Bild. Es ist diese Sirene, die dich da ruft. Und denkst so, ja, genau, hier seid die schönen Frauen und ihr gebt mir genau das, was ich will. Also, und am Ende bringt es den Tod. Und bei Jona können wir jetzt genau dieses Konzept entdecken. Er schläft ein. Also er schläft tatsächlich ein und dann ist er aber wie umnebelt. Er kriegt nicht mehr mit, was um ihn herum passiert. Und das ist natürlich mega tragisch. Und das ist ein Das ist ziemlich ernst, diese Story und diese ganze Geschichte, auch für uns. Ja, dass es Bereiche geben kann, wo du einschläfst, wo du schon noch da bist, ja, du lebst, aber du kriegst überhaupt nicht mit, welches Chaos um dich herum abgeht, was um dich herum eigentlich passiert und dass du vielleicht sogar noch verantwortlich dafür bist, weil du auf diese Sirenen gehört hast, weil du eingeschlafen bist. Und in einem ganz normalen Sinne erleben wir das, glaube ich, alle immer mal wieder, ne? Dass wir einschlafen, obwohl wir da sind. Also, klassisches Beispiel, du sitzt irgendwie entweder in einem Meeting oder mit der Familie am Tisch und du bist da, ja, dein Körper ist anwesend, aber dein Kopf ist irgendwo anders. Und irgendwann spricht dich jemand an und dann wachst du auf so, was? Hä? Ah, ja, genau, okay. Und du bist auf einmal da. Oder ganz spooky, wenn du im Auto fährst und du denkst, du bist ein Chamäleon. Ein Auge aufs Radio und eins auf die Straße. Und du tippst da so rum und suchst irgendwas. Und auf einmal denkst du, shit, war die Ampel jetzt eigentlich grün, über die ich gerade gefahren bin? Also du bist gar nicht so richtig da, ja? Du bist wie abgeschaltet. Du kriegst nicht mehr mit, was um dich rum abgeht. Ich hatte das mal beim Joggen, dass ich so in Gedanken war, dass ich mitten im Wald irgendwo stehen geblieben bin und nicht mehr wusste, wo bin ich denn eigentlich? Und ich musste wirklich zurückgehen, um zu gucken, ob ich nicht meine Abzweigung schon längst verpasst hatte. Ich war da, aber ich war vollkommen abgeschaltet. Und in dem geistlichen Sinne kann uns das auch so passieren. Und das ist genau das, was diese Sirenen, was Sünde mit uns macht, dass sie uns abschaltet. Und das Fiese daran ist, du merkst es ja nicht mal, weil du schläfst ja. Also ich könnte euch jetzt nicht fragen, vielleicht seid ihr gerade in diesem Zustand, weil ihr würdet ja nicht mal merken, dass ihr gerade da drinnen seid, weil ihr schlaft. Aber du siehst es ziemlich einfach bei anderen Menschen. Du schaust in das Leben von anderen Leuten rein und du denkst dir so, also merkst du nicht, wohin diese Entscheidung dich führen wird? Ist doch ganz offensichtlich. Was, also, wie kannst du das nur machen? Oder wie kannst du dich so und so verhalten? Wie kannst du in deiner Familie so umgehen? Merkst du nicht, dass du dich vollkommen entfremdest aus deiner Familie? Ist dir nicht bewusst, was du da gerade anrichtest? Und leider muss man sagen, nein, ist es nicht, weil du bist eben eingeschlafen, du kriegst es nicht mit. Und das ist das Gemeine daran. Und das ist das höchst Gefährliche und Tragische. Und wir wollen uns heute diese Story von Jona angucken und dann auch gucken, okay, wie kommt er denn aus seinem Schlaf raus? Was braucht es, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, wo du eingeschlafen bist, dass du tatsächlich wieder aufwachst? Und Nadine hat uns gerade schon die ganze Story vorgelesen aus dem ersten Kapitel von Jona. Deswegen wollen wir das jetzt gar nicht mehr großartig nachlesen, sondern wir gucken uns einfach einzelne Aspekte von dieser Geschichte nochmal an. Jona ist also abgehauen und Gott schleudert diesen Sturm hinter ihm her. Und wir haben das letzte Mal schon gesagt, Gott verfolgt Jona nicht, um es ihm heim zu zahlen, sondern um ihn heim zu bringen. Und da sehen wir schon den ersten Aspekt von Gnade eigentlich, den Gott zeigt, dass er Jona nicht einfach laufen lässt, sondern dass er ihm nachgeht. Aber Jona ist eingeschlafen. Da heißt es im Vers 5, also über diesen Sturm, da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Und wir merken da so, okay, das war ein echt fetter Sturm, ja, es ging hier um Leben und Tod. Also die waren so richtig in Trouble. Die haben einfach alles, was geht, rausgeschmissen. Das heißt, sie haben ihren ganzen, alles, was sie besaßen, haben sie rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, Hauptsache überleben. Okay? Und Jona, von Jona heißt es, Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Ja, den Schlaf, genau, den möchte ich haben. Der ist schon irgendwie unnatürlich, so einen Schlaf wahrscheinlich. Aber das ist doch auch sau unfair, oder? Ich meine, hallo, wir haben das ja gerade gelesen. Jona selber kapiert, dieser Sturm ist wegen ihm gekommen, ja? Also er ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass diese armen Seeleute um ihr Leben kämpfen. Und was macht er? Er pennt. Der schläft einfach. Und denkst du, das ist doch unfair. Aber genau das ist es, versteht ihr? Du kriegst es gar nicht mit, was um dich herum passiert. Und ich möchte euch eine Sache sagen, die ich total wichtig finde, weil es ist so eine der Dinge, die unsere Kultur und unsere Gesellschaft irgendwie vollkommen falsch aufgegriffen hat. Nämlich, dass dein Handeln Konsequenzen hat. Und zwar nicht nur für dich. Wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft und bei uns heißt das, jeder kann machen, was er will, solange er damit keinem anderen schadet. Und das Denken, was dahinter steht, ist ja im Endeffekt, dass du was machen kannst, was auf keinen anderen Auswirkungen hat. Und es ist falsch. Es gibt's nicht. Du bist keine Insel und du lebst nicht auf einer Insel. Also außer ihr sagt jetzt, und zwar jeder einzeln für sich, ich gehe den Rest meines Lebens auf eine einsame Insel. Dann würde ich sagen, alles klar, da kannst du machen, was du willst. Das wird niemandem was ausmachen, das wird niemandem schaden, okay? Aber solange ihr innerhalb eines sozialen Gebildes lebt, sei das eine Familie, sei das unsere Gesellschaft, sei das unser Ort, sei das unser Land, sei das irgendwie mit Menschen zusammenlebt, hat alles, was ihr tut, Auswirkungen. Alles, was ihr macht, so das Gute als auch das Schlechte. Ja, unsere Gesellschaft, unsere Kultur würde zu Jonas sagen, naja, wenn du abhauen willst, hau ab, ist ja deine Sache. Und wir sehen, wie es seine Sache ist. Er zieht andere mega mit rein in seinen Abwärtsstrudel. Die leiden unter seinen Entscheidungen. So, und genauso ist es mit jedem anderen Ding, was du tust. Ja, ich finde, also ein Beispiel ist ja zum Beispiel Pornografie. Ja, da schweigen alle drüber und sagen, na, das ist ja deine Sache, wenn du das machen willst, dann sollst du es halt machen. Ja, ist wahrscheinlich nicht besonders gut, aber mei, ist ja deine Sache. Ist ein Quatsch, ist nicht deine Sache. Also erstens unterstützt du damit ein System, was massiv Unrecht in die Welt bringt. Ja, ich will da jetzt gar nicht tief eintauchen, aber maßgeblicherweise ist da ganz viel mit Menschenhandel, mit irgendwie Prostitution, mit moderner Sklaverei, mit einfach mit Kriminalität zu tun und du unterstützt so ein System. Ja, du kannst nicht sagen, nö, ist ja meine Sache. Nein, ist nicht deine Sache. In dem Maße, wie du es konsumierst, unterstützt du es. So, das ist so dieser Aspekt soziale Gerechtigkeit mal, aber natürlich auch ein persönlicher Aspekt. Es hat Auswirkungen auf dein Hirn, ja. Das ist also ist jetzt ganz klar nachgewiesen, dass es wie eine Sucht wirkt. Und jetzt erzähl mir nicht, dass eine Sucht keine Auswirkungen auf dein Umfeld hat. So ein Blödsinn. Natürlich. Du zerstörst damit deine Beziehung, wenn du in einer Familie bist, Beziehung zu deiner Familie. Aber natürlich auch dein Bild. Ich rede jetzt mal zu Männern, wobei Frauen auch mit dem Thema zu tun haben. Natürlich auch dein Frauenbild. Hallo, wie siehst du Frauen? Nur noch als Selbstobjekt. Und jetzt sag mir nicht, das hat nichts damit zu tun, wie du lebst und wie du in dieser Gesellschaft lebst. Natürlich hat es was damit zu tun. Alles, was wir tun, hat Auswirkungen. Deswegen, dieses Mantra, was wir vertreten, ist falsch. Und wir müssen hier einfach mal wieder sehen, für uns selbst, mal mehr überlegen, was tun wir und welche Auswirkungen hat es auf unser Umfeld und auf andere Menschen, auf unsere Gesellschaft überhaupt, ne? Jonah, der hat es nicht verstanden und er hat es nicht gesehen und hat sein Ding durchgezogen und er hat diese Seeleute in tiefste Not gebracht. In allertiefste Not, ja. Und dabei ist er in eine absolute Passivität gefallen, ja. Und das ist echt verrückt in diesem Text, wie sich das durchzieht. Also Jonah haut ab und dann geht er ja in den tiefsten Schiffsbau, ja, der legt sich nicht nur eins unters Deck, so, ja. Und macht ein Nickerchen, nee, wir sehen so diese Abwärtsspirale, auf der Jonah unterwegs ist. Der haut erst ab, er geht runter nach Joppa, ja, dann haut er ab von Gott und dann geht er in den tiefsten Schiffsbauch. Also er sucht sich so das unterste Zimmer raus, wo er schlafen kann. Und danach fällt er ins Meer und sinkt bis zum untersten Grund ab. Und dann denkst du, okay, jetzt bist du echt so richtig unten angekommen. Und dann kommt noch dieser Fisch und verschluckt ihn, sodass er irgendwie vollkommen abgegrenzt, abgenabelt von der Welt ist. Ja? Also es geht immer mehr abwärts. Und wie es abwärts geht, wird er auch immer passiver. Und zwar, er wird geweckt. Ja, wir haben gerade schon gesagt, wenn du so einen Schlaf hast, dann Halleluja. Ne? Das heißt, Hardcore-Sturm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei so einem fetten Sturm auf See unterwegs wart, aber also ich kenne niemanden, der da schläft. Da bist du eigentlich ziemlich wach, hängst vielleicht über der Schüssel oder so. Aber Jonah pennt und er wird geweckt. Er wacht nicht selber auf. So, danach geht es weiter, dieser Kapitän, der sagt zu ihm, du sollst beten. Also er wird aufgefordert zum Beten. Und auch das wieder, wie abstrus ist denn das? Der Heide sagt dem Propheten, bete! Also eigentlich ist die Rolle immer andersrum. Ne? Der Prophet sagt zu den Heiden, ihr müsst mal beten. Aber hier ist es genau andersrum. Jona kommt scheinbar nicht selber auf die Idee, dass er das tun könnte. Und ich glaube auch nicht, dass er es macht. Ich glaube nicht, dass er betet. Er ist passiv. So, danach geht es nämlich weiter. Die Seeleute merken, Mist, es ändert sich nichts, also müssen wir irgendwie rausfinden, wer ist an der ganzen Misere schuld. Und sie werfen dieses los. Ja, das war damals so eine gängige Art. Und an der Stelle hätte doch Jona sagen, Leute, lasst es bleiben. Ich bin's. Naja, schweigt scheinbar. Es ist ihm egal oder wir wissen es nicht, aber er ist passiv, ja, vollkommen abgeschaltet. Er kriegt es nicht mit, was um ihn rum abgeht. So, dann wird es gelost. Okay, du bist dran schuld. Sie fragen mal so, wer bist du jetzt eigentlich nochmal genau gewesen und was ist so dein Job und was ist mit dir los? Und dann packt er endlich mal aus, ne, was los ist. Und sie kriegen richtig Schiss. Also jetzt merken sie, oh oh, der hängt mit diesem Gott zusammen, der das Meer erschaffen hat und er flieht übers Meer. Wie dumm. Aber das sind echt nette Seeleute. Die versuchen nämlich, ihn zu retten. Und hier kann man jetzt sagen, okay, Jona, ich weiß nicht, wie viel du damit hättest machen können. Er hätte sich ja mal mit ans Ruder setzen können und mitpaddeln. Sie versuchen, ihn zu retten. Und auch hier sehen wir wieder so ein Stück weit Passivität, weil Jona hat gesagt, bringt mich um. Dann ist die Sache gegessen, ne? Und seht jetzt dieses Ding, dass er sich ins Wasser werfen lässt, nicht als heroische Tat an. Es ist immer noch Trotz hoch 10. Er sagt, ich sterbe lieber, als dass ich nach Ninive gehe. Ich sterbe lieber, als dass ich denen was von Gott erzähle. Und am Ende, und das ist der Höhepunkt der Passivität, lässt er sich ins Wasser werfen. Hallo? Ich meine, stellt euch diese Situation vor. Also wenn ich der Kapitän von diesem Schiff wäre oder irgendein Matrose da und der würde mir erzählen, ich bin an dem ganzen Mist hier schuld, dann würde ich sagen, Alter, da ist die Planke, Abflug, springen, du Mistkerl. Aber der lässt sich werfen. Also so, wisst ihr, so, der muss ihn einen an den Beinen nehmen und einen an den Armen und so, 1, 2, 3. Und gleichzeitig bringt er genau damit, dass er die sich schmeißen lässt von ihnen, bringt er die wieder in Trouble. Weil was sagen die, ey? Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Versteht ihr, die wissen, wir werden jetzt jemanden umbringen und wir sind dann schuldig vor Gott. Und sie schreien, und das ist sein Mist. Also hey, der hätte einfach sagen können, ich springe. Aber er ist wie abgeschaltet, vollkommen passiv, vollkommen von seinen Sirenen betört, denen er folgt, dass er überhaupt nicht mehr mitkriegt, was um ihn rum hier eigentlich abgeht. Und vielleicht, das ist ja genau das Thema, ich kann das jetzt nicht zu dir sagen, weil du merkst es nicht, aber vielleicht kennst du Leute, wo du sagst, merkst du nicht, was du für ein Chaos in deiner Familie anrichtest? Merkst du eigentlich nicht, was hier gerade um dich herum passiert? Durch was für Stürme deine Familie geht? Wegen deinen bescheuerten Entscheidungen? Wegen deiner Flucht? Wegen Dingen, die du bewusst auch falsch tust? Wegen Dingen, wo du vor Gott fliehst? Wo du auf diese Sirenen hörst? Also, mir geht das sehr schnell so, dass wenn ich Leute kennenlerne und dann so ein bisschen ihren Lifestyle mitkriege, dass ich mich das an vielen Stellen dann immer mal wieder frage, so, hast du nicht nachgedacht, wo das enden wird? Also, ist doch sehr offensichtlich. Aber das ist das Gemeine dran. Für dich von außen ist es offensichtlich. Aber wenn du drinnen steckst, ist es überhaupt nicht offensichtlich für dich. Du verstehst es nicht. Du siehst es nicht. Weil du abgeschaltet bist, weil es genau das ist, was Sünde mit dir macht, dass sie dich ausschaltet und dass sie dich töten will am Ende. Und diese geistliche Benebelung von Jona, die nimmt noch verrückte Züge an und das ist noch mal gemeiner. Ja, wenn du jetzt so dich als Christ bezeichnest, dann kann das noch viel verrückter werden, die ganze Geschichte, weil als Jona gefragt wird, wer er ist, da sagt er doch tatsächlich, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und du musst sagen, Jona, was? Wen fürchtest du? Du fürchtest doch gar niemanden. Also du fürchtest vielleicht, dass deine Vorstellung vom Leben nicht in Erfüllung geht. Aber du fürchtest doch nicht Gott. Wenn du diesen Gott fürchten würdest, dann wärst du nicht auf diesem Schiff. Dann wärst du nicht auf der Flucht vor Gott. Und das ist so gemein und so tricky. Und das ist jetzt mehr so die Ansage, wenn du sagst, hey, ich bin so ein Nachfolger von Jesus, ich bin mit Jesus unterwegs. Es gibt so eine gemeine Sache, die nennt sich Religion und die schleicht sich so schnell in unser Herz ein. Ja, dass du sagst, naja, ich sitze doch heute Morgen hier und höre mir den Gottesdienst an. Ja, ich gehöre doch zu den Guten. Ich lese sogar in der Bibel. Ja, und ab und zu bete ich auch noch. Also, hey, ich bin doch gut. Und also ich finde diesen Gott auch gut. Ja, es gibt die eine Sache, da habe ich keine Lust auf ihn. Das haben wir ja das letzte Mal alles besprochen, wo das so sein kann. Ja? Gibt es vielleicht diese eine Beziehung? Da gibt es vielleicht deine Ehe? Da gibt es vielleicht deine Arbeit? Da gibt es vielleicht deine Sache mit der Zeit? Aber hey, ich finde Gott toll. Und ich singe sogar Lieder mit. Und wisst ihr, was ich mache? Wenn ich Lieder singe, dann hebe ich sogar die Arme. So toll finde ich meinen Gott. Und das ist das Schlimme. Jonah, er sagt, ich fürchte diesen Gott. Und er merkt gar nicht, dass er es überhaupt nicht tut. Und das ist das Gefährliche an Religiosität. Ja, nur diese Äußerlichkeiten. Wir machen uns so gerne, wir bappen uns so gerne diese Sticker auf, ja? Dass wir so super fromm sind und was wir alles tun und was wir alles machen und so weiter. Und wir denken dann, da ist doch alles in Ordnung. Und Gott, ey, alles klar zwischen dir und mir, alles super. Und wir merken gar nicht, dass wir unser Herz schon längst den Sirenen geschenkt haben. Dass unser Herz gar nicht mehr für Gott schlägt. Und genau das ist auch das Problem bei Jonah. Er hat nur noch seine äußerliche Frömmigkeit, ja, vielleicht so ein bisschen aus seinem Nationalstolz rausgehend. Und denkt, wir sind die einzig Wahren, ja, wir sind Israel und dieser Gott gehört nur uns. Und ich gehöre dazu. Aber bei uns kann das auch ganz schnell passieren, dass wir unser Herz fern von Gott halten. Und das ist die Hauptanklage, die Gott immer wieder gegen sein Volk bringt, gegen Israel. Ja? Und zwar, in einem anderen Propheten heißt es da, nämlich in Jesaja, sagt Gott, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt. Also ist genau das, ja? Die sprechen super Gebete. Ey, das sind deine Gebete, nichts dagegen. Und die können Lieder singen. Fünfstimmig. Wow, okay, ganz toll. Aber er sagt, ihr naht euch zwar mit euren Lippen und mit eurem Mund, und dann kommt es, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Wow, das kann so schnell passieren, dass wir nur noch Religion machen. Und Gott geht's um unser Herz, okay? Er möchte dein Herz haben. Der möchte nicht deine Lieder. Der möchte auch nicht, dass du heute Morgen also einfach nur hier in einem Gottesdienst sitzt. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwelche frommen Aktivitäten abklappern und sagen, alles klar, check, 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 hab meine Bibel gelesen, hab gebetet, jetzt bin ich gut. Nein, Gott möchte dein Herz. Ihm geht's ums Herz. Und das ist die Anklage, die er gegen Israel vorbringt. Alles, was ihr macht, das ist zwar richtig, aber es ist unecht. Es ist nicht mit dem Herzen. Euer Herz schlägt für was ganz anderes. Das ist schon lange, lange weg. Und das ist auch das Problem bei Jona gewesen. Und deswegen ist dieser Aufruf an uns auch immer wieder, unser Herz zu prüfen. Und zu schauen, schlägt mein Herz denn für diesen Gott? Oder spiele ich hier nur Theater? Ist es das, was ich irgendwie mache? Weißt du, das bedeutet ja nicht, dass du jetzt zu allem Ja und Amen sagst. Aber es bedeutet sehr wohl, dass du dir überlegst, warum mache ich Dinge eigentlich, die ich mache? Und es geht so schnell. Wisst ihr, das ist für mich in diesem Vers immer mein Paradeerlebnis. Angelerntes Menschengebot. Das geht so schnell. Als ich im Konfi-Unterricht damals war, da wurde mir beigebracht, wenn du in die Kirche gehst, bevor du dich hinsetzt, bleibst du 5 Sekunden stehen, machst den Kopf runter und dann setzt du dich hin. Angelehntes Menschengebot. Ja, das sieht natürlich ehrfürchtig aus, ja, keine Frage. Wow, toll, guck mal, was der macht. Aber was soll das? Also, das hat mir niemand erklärt. Jetzt im Nachhinein verstehe ich natürlich, was ist die Intention dahinter, ja? Erstmal so ein bisschen runterkommen, vielleicht noch kurz beten. Das wäre ja voll gut, aber einfach, und da sind wir so schnell drin in diesen Kategorien und wir genauso. Und deswegen müssen wir immer wieder auf unser Herz aufpassen, dass unser Herz nicht irgendwo anders hingeht. Und wisst ihr, wenn ihr die Psalmen lest, das sind Gebete, die kommen von Herzen. Da sind Sachen drin, die verstören uns, ja? So über, ich hasse meine Feinde. Aber bitte, wann hast denn du mal so richtig deine Emotionen rausgelassen? Ja, wir sind so brav. Oh nee, das darf ich ja nicht. Ne? Und was denkt jetzt Gott von mir? Hey, Gott kennt dich durch und durch, okay? Und er kann sehr wohl mit deinen Emotionen umgehen. Womit er nicht umgehen will, ist Verlogenheit, ist Heuchelei. Gott will Authentizität. Der will dich echt haben. Und das heißt, an den Stellen, wo du mit was zu kämpfen hast, dann kämpfe mit Gott. Okay? Bring ihm das und sag, Gott, ich weiß, dass du das jetzt von mir willst, aber ich will es nicht. Ich will es nicht und ich kann es nicht, aber warum kann ich es nicht? Und du fängst an, mit Gott zu ringen und in dem Maße, wie du mit ihm ringst, erkennst du ihn nochmal mehr und erkennst dich mehr. Und genau das sind diese Punkte, wo Gott dich formen will. Aber wenn du es machst wie Jonah und sagst, nur ich will nicht und hau ab, dann funktioniert das nicht. Und dann kannst du noch so fromm daherprabbeln und kannst noch toll deine Lederbibel unterm Arm mit dir rumtragen. Darum geht's überhaupt nicht. Wenn wir uns Jonah anschauen, an welcher Stelle hätte Jonah denn umdrehen können? Naja, schon am Anfang, als er diesen Auftrag bekommen hat, ne? Da hätte er nicht einfach abhauen dürfen, sollen, sondern er hätte mit Gott kämpfen sollen und sagen, Gott, ich hasse die, das sind unsere Feinde, die wollen uns vernichten, die sind gottlos, die sind brutal, die sind furchtbar, ich will nicht, dass die Gnade kriegen. Und er hätte sein Herz vor ihm ausschütten können und sagen, warum bist du eigentlich so gut, warum bist du so freundlich, warum bist du so gütig und warum bin ich es nicht? Und bis in diesem Maße, wie er mit Gott ringt, erkennt er mehr von Gott und er kennt sein Herz. Und er öffnet sich ihm. Er hätte umkehren können, als er auf dem Schiff war und hätte zu Gott sagen, oh mein Gott, ich habe Mist gebaut. Bitte bring uns nochmal zurück und lass uns nochmal drüber reden. Aber Jonah macht gar nichts. Jonah schweigt einfach, ist passiv, ist ausgeschaltet, schläft ein und er möchte auch gar nicht. Und der Punkt bei Jonah ist der, und das ist echt richtig ernst, und das ist so eine richtig krasse Sache. Wir wissen nicht, ob Jonah jetzt gebetet hat. Ich gehe mal davon aus, dass er es nicht hat. Und vielleicht konnte er es auch gar nicht mehr. Wisst ihr, es gibt so einen Punkt, da geht's dann auch gar nicht mehr. Also all die Leute, die sagen, naja, um Gott, da kümmere ich mich drum, wenn ich irgendwie mal 80 bin, ist der größte Blödsinn. Also A, weißt du ja überhaupt nicht, ob du 80 wirst. B, wenn du das aus einer geistlichen Perspektive siehst, was meinst du, wenn du eine kaputte Ehe hast und du sagst, ach, um meine Ehe kümmere ich mich, wenn wir 80 sind. Da ist nicht mehr viel zu kümmern. Ja? Das Gleiche ist mit Gott. Was meinst du, wenn du die ganze Zeit ein Angebot auf Beziehung ablehnst, dann wirst du nicht irgendwann kommen, alles klar, jetzt geht's los. So funktioniert Beziehung einfach nicht. Und wir sehen das bei Jonah, er ist irgendwie abgeschaltet und vielleicht konnte er gar nicht mehr. Und wir haben eine andere Figur in der Bibel, bei der sehen wir das so richtig dramatisch und krass, nämlich der Pharao in Ägypten. Okay, weiß nicht, ob ihr diese Story kennt. Israeliten, das Volk war versklavt unter die Ägypter und ziemlich lang. Und dann wird Mose losgeschickt von Gott und gesagt, hier, hol die da raus, ich bin mit dir. Und geht zum Pharao und sagt, er soll meine Leute freilassen. So, und dann kommt diese Geschichte mit diesen 10 Plagen. Ne? Und im Endeffekt ist ja jede Plage für den Pharao eine Chance zur Umkehr. Also nach der ersten Plage hätte der Pharao sagen können, oh shit, was habe ich nur gemacht? Es tut mir leid, alles klar, Gott. Er hätte es nach der zweiten, nach der dritten, er hätte immer wieder umdrehen können, aber es heißt nach jeder Plage, und er machte sein Herz hart. Also der Pharao hat sein Herz hart gemacht, am Anfang. Okay? Der Pharao verhärtet sein Herz, sodass er sagt, nee, ich lasse die nicht gehen. Und diese Verhärtung geht so weit, dass die Berater des Pharaos zu ihm kommen und sagen, hallo, kriegst du nicht mit, was hier um dich rum passiert? Du stürzt diese ganze Nation in den Untergang. Wir werden alle sterben wegen deiner Starrsinnigkeit. Siehst du das nicht? Und der Pharao sieht es nicht. Und merkt ihr, das ist genau dieses gleiche Ding. Der ist eingewickelt von Sünde, nämlich von dieser Einstellung, nein, ich werde mich diesem Gott nicht unterordnen. Ich mache mein eigenes Ding. Und es schläfert ihn ein und er kriegt es nicht mehr mit. Und am Ende wird er getötet. Und es ist immer wieder dieses gleiche System, mit dem wir zu tun haben. Und beim Pharao geht es so weit, dass er am Ende nicht mehr umkehren kann. Weil dann greift Gott ein und er sagt, okay Freund, wenn du es so durchziehen willst, dann mache ich jetzt dein Herz hart. Und das ist hart, oder? Wir sagen immer, ah, Gott ist freundlich und er wird uns immer umkehren lassen. Nein, es gibt diesen Punkt, wo du es nicht mehr kannst. Und beim Pharao sehen wir das. Am Ende ist es Gott, der sagt, und jetzt, Freund, gebe ich dir die Kraft, dass du es bis zum Ende hin durchziehst. Und das ist eine ernste Warnung auch für uns. Und ich weiß, es ist heute nicht so die fröhliche Happy Message. Ne? Es ist eher so dieser Punkt, so puh, das ist ernst, dieses Thema. Und das Thema mit unserem Herzen ist ernst. Und wir können das nicht einfach so easy peasy gucken, wie es gerade reinpasst und ob ich mal Zeit dafür habe. Es hat ganz viel mit deinem Leben zu tun. Und wenn du dir jetzt von außen das Leben von Jona anschaust, dann ist es genau dieser Punkt. Du guckst da drauf und würdest sagen zu Jona, Jona, siehst du eigentlich nicht, dass es im Untergang enden wird? Und Jona würde sagen, nö. Aber du siehst es sehr klar. Und das ist der Punkt, es würde auch im Untergang enden, wenn da nicht Gottes Gnade wäre. Wenn Gott sich ihm nicht in den Weg stellen würde, dann würde es im Untergang enden. Gottes Gnade ist tatsächlich die einzige Rettung, die wir haben. Und die einzige Antwort auf unser Eingeschlafensein. Weil wenn du schläfst, dann kannst du nichts machen. Verstehst du? Ich kann jetzt nicht sagen, okay, 3 Schritte zum Aufwachen. Und mach jetzt das, das und das. Das funktioniert nicht, weil wenn du schläfst, dann schläfst du. Und das Einzige, was dich aufwecken wird, ist Gnade. Okay, und jetzt ganz kurz, ja, wir können das gar nicht lang machen, aber ganz kurz, was ist Gnade? Was bedeutet das jetzt? Gnade im allgemeinen Sinn ist, dass du sagst, okay, ich bekomme eine Schuld nicht zugerechnet und zugesprochen, ja? Also du wirst begnadigt. Ja, wir haben letztens diesen Film gesehen, da waren 3 Sträflinge unterwegs, die haben übrigens auch die Sirenen getroffen und am Ende werden sie begnadigt von diesem Senator. Das heißt, sie müssen nicht wieder zurück ins Gefängnis, sondern sie werden freigesprochen. So, bei Gott ist Gnade was Ähnliches, aber sein Konzept von Gnade geht noch sehr viel weiter. Gott erlässt nicht nur Schuld und sagt, alles klar, du bist freigesprochen, sondern Gott schenkt dir Leben dazu. Gottes Konzept von Gnade bedeutet immer, dass du wahres und echtes Leben findest. Und wenn ihr euch ans letzte Mal erinnert, darum ging es, dass Gott uns einlädt und sagt, ich lade euch in meine Geschichte ein, weil nur bei mir werdet ihr echtes Leben finden. Ja, nur in meiner Geschichte. Nur wenn ihr mit mir zusammen seid, findet ihr echtes Leben. Und das ist Gnade bei Gott, dass er sagt, ich möchte, dass ihr mich kennenlernt. Ja, nicht nur, dass ihr freigesprochen werdet, sondern dass ihr jetzt von jetzt an mit mir zusammenlebt und wir das zusammen machen. Und so möchte Gott uns Gnade schenken. Und das ist der Kontext, in dem Gnade bei Gott funktioniert, ja? Und wir hatten das mal, der Jakob und der Oskar, als sie noch klein waren, ja, da haben die oben gespielt und ich komme hoch und es war mega das Chaos und ich frage sie, Leute, was geht denn hier ab? Und sie schauen mich begeistert an und sagen, die Mama hat gesagt, wir sollen machen, was wir wollen. Ich habe gesagt, oh, wow, wow. Die Mama gesagt, macht doch, was ihr wollt. Und sie so, ja, genau. Und sie so, oh, Jungs, ihr müsst noch einiges lernen. Wenn die Mama sagt, macht doch, was ihr wollt, dann, wie wir so schön sagen, ist die Kacke am Dampfen. Dann solltet ihr besser aufpassen. Und genau das ist auch dieser Aspekt bei Gott. Ja, Paulus greift das im Römerbrief auf und er sagt, im Endeffekt, wenn Gott sagt, mach doch, was du willst, dann ist das niemals so, von wegen, dass du jetzt sagen kannst, wuhu, Freiheit, sondern es ist genau das Gleiche, wie es bei Eltern ist, dass du sagst, wow, okay, hier passiert was Schlimmes, ich lasse es lieber. Ja? Und Paulus zeigt es auch, dass es ein Gericht ist von Gott, wenn er sagt, okay, Freund, mach, geh deinen Weg, mach, was du willst. Weil er sagt, es wird immer im Untergang enden. Ja, wir Menschen sind da drauf gepolt, wir sind da perfekt drin, uns selbst zu zerstören. Es wird im Untergang enden und deswegen ist es immer Gnade, wenn Gott sich uns in den Weg stellt. Auch wenn sich das oft überhaupt nicht so anfühlt. Ja? Wenn wir sagen, so, das ist jetzt höchstgradig uncool, dass Gott sich mir in den Weg stellt. Ich will das gar nicht. Aber das ist ja auch klar, ne? Im Kontext von, wenn du ein Kind hast zum Beispiel, ja, und das lernt jetzt Laufrad fahren. Und du bist mit deinem Kind so unterwegs und das steuert so auf so eine Straße zu und du siehst so einen dicken SUV gerade hochkommen. Und als Eltern hast du diesen Weitblick, dass du siehst, Geschwindigkeit des Kindes passt genau mit Geschwindigkeit des SUV zusammen, das wird zum Crash führen. Was machst du? Na, du lässt auf jeden Fall mal einen fetten Schrei und wahrscheinlich rennst du deinem Kind hinterher und ziehst es vom Laufrad runter. So, jetzt wollen wir uns kurz in die Situation des Kindes reinversetzen, ja? Du bist so auf deinem Laufrad unterwegs, der Wind weht dir durch die Haare, Freiheit ist cool, ja, du ziehst deine Lines und du denkst so, wow, die Straße gehört mir, ja, freie Fahrt für Freibürger. Es ist ja eigentlich wie Jona, ja, der da auf seinem Schiff steht und sagt, also stellt euch das vor, der hat so das Mittelmeer vor sich, und ihr denkt so, wow, Freiheit. Und vielleicht so ein bisschen wie Titanic-mäßig, so, wow, ich kann fliegen. Und es ist absolute Freiheit für ihn. Und auf einmal kommt für dein Kind so ein mega Schrei von hinten. Du erschreckst erstmal und dann kommt so diese Hand, die dich von einem Rad runterreißt. Was machst du als Kind? Du schreist, eben, du schreist. Und du weinst und du beschwerst dich, weil da bist in deine Freiheit eingegriffen worden. Aber als Eltern, naja, hast du nun mal den Weitblick. Und warum ziehst du dein Kind vom Fahrrad? Nicht, weil du gerade Langeweile hast und nichts Besseres zu tun hast, sondern weil du es liebst. Wenn Gott sich dir in den Weg stellt, dann nicht, weil ihm langweilig ist, sondern weil er den Weitblick hat und weil er dich liebt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Sturm, der in deinem Leben passiert, deswegen ist, weil Gott sich dir in den Weg stellt und sagt, stopp. Freund, so nicht. Aber es kann sein. Okay? Das heißt, an der Stelle, wo ihr in Stürmen seid, könnt ihr darüber nachdenken. Ist das jetzt was, was Gott mir zeigen will? Vielleicht seid ihr aber auch im Sturm, weil irgendjemand um euch rum euch damit reingezogen hat. Ja, wir sehen das ja auch bei Jona. Es muss nicht immer euer Ding sein. Aber es ist Gnade, wenn Gott sich uns in den Weg stellt. Und so ist es auch bei Jona Gnade. Dass Gott sich ihm in den Weg stellt und nicht sagt, alles klar, dann hab deinen Willen und geh unter. Und die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt damit? Ne? Das haben wir ja gerade schon gesagt, es ist schwer, wenn wir geistig eingeschlafen sind, was sollen wir denn machen, bitteschön? Also, das ist irgendwie ziemlich nicht so in den 1, 2, 3 Schritte zum Aufwachen, das funktioniert so nicht. Ich denke, zwei Sachen, die wir so sehen können, was wir tun können. Und das heißt, das ist wirklich in Anführungsstrichen zu genießen, okay? Ich denke, Punkt 1 ist, was dir helfen wird, ist, dass du Menschen um dich rum hast, die auf dich aufpassen. Okay, deswegen haben wir hier diesen massiven Fokus darauf, dass wir sagen, wir wollen Kleingruppen haben, wir wollen Leben miteinander teilen, wir wollen miteinander unterwegs sein, weil dann kriegt jemand mit, was ich für Entscheidungen treffe und dann kann Gott den quasi gebrauchen auch und sagen, stopp, Freund, was du machst, ist blöd. Mach das nicht weiter. Ja, das ist ein Schutzmechanismus. Und das ist ein sehr guter Schutz. Und heute Morgen, ich mache sowas eigentlich nie, ja, meine Predigt steht immer eine Woche vorher schon fertig und dann wird da auch nichts mehr geändert. Aber heute Morgen ist dieser Vers auf einmal aufgeploppt auf meinem iPad. Der Vers des Tages. Und der kommt aus Jakobus und ich habe gedacht, der passt so gut da rein, dass wir den noch mit reinnehmen. Da heißt es, bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Und darum geht es, wenn wir eng miteinander zusammen sind und Vertrauen haben und sagen zusammen, wir wollen diesen Weg gehen, dann können wir auch die Offenheit haben und einander Schuld bekennen und sagen, an der Stelle bin ich gefallen, bitte bet für mich. Und das bringt Heilung, sagt Jakobus, okay? Das bringt Heilung und das kann uns A davor schützen überhaupt, dass wir in diesen mega eingeschlafenen Zustand geraten, ne? In diese Abwärtsspirale, wo wir immer weiter einschlafen und immer passiver werden. Und ganz generell dieser Aspekt, dass wir zusammen sind und Leben teilen, kann dich schützen. Der Punkt ist der, wenn du eingeschlafen bist, dann kann es sein, dass dich nicht mal mehr das aufweckt. Also Jona hat es auch nicht mehr geschnallt, ne? Und das Einzige, das Allereinzige, was Jona aufgeweckt hat, war Gottes Gnade. Und das ist das Einzige, was uns hilft. Und das Einzige, auf was ich euch heute Morgen hinweisen will. Das Einzige, was dich retten kann, wenn du eingeschlafen bist, ist seine Gnade. Nichts anderes. Gar nichts. Und Gnade, du kannst sie dir nicht verdienen. Es ist das Ureigenste von Gnade, dass sie ein Geschenk ist. Du kannst nur darum bitten und beten und flehen. Du kannst Gott anrufen und flehen und sagen, Gott sei mir gnädig, hilf mir, rette mich, dass ich nicht untergehe. Dass mir das nicht passiert. Und ich habe euch deswegen ein kleines Gebet mitgebracht. Und ihr könnt das jetzt sprechen. Ihr könnt das heute Nachmittag sprechen. Ihr könnt das einfach die Woche über sprechen, wie ihr wollt. Ich möchte euch aber einladen, es aus einem ehrlichen Herzen zu sprechen. Ihr seht es jetzt nicht wieder so als, cool, das ist ein Gebet, das spreche ich einfach mal schnell so, wie so ein Zauberspruch und gut ist. Sondern es geht darum, dass ich das mit einem ehrlichen, echten Herzen mache. Dieses Gebet spreche. Und das Gebet ist ganz einfach. Das heißt, Gott, bitte bewahre mich vor so einem störrischen, verstockten Herzen, wie Jona es hatte. Und wo ich schon eingeschlafen bin, da lass mich deine Gnade erleben und weck mich auf. Erwecke mein Herz. Und ich bin mir sicher, dass an der Stelle, wo du das aus einem ehrlichen, offenen Herzen zu Gott sprichst, er das gerne hören wird. Weil Jona in all seiner Verstocktheit hat doch eine Sache sehr klar gewusst und sehr klar gesehen. Das sagt er im Kapitel 4. Er hat gesagt, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Darauf dürfen wir uns immer verlassen. Und wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach nochmal so eine Zeit der Stille haben, wo wir eine Zeit der Ruhe haben und vielleicht nochmal, wenn du willst, dann kannst du für dich beten, kannst nachdenken, kannst, wie du willst, diese Zeit gebrauchen. Und danach wollen wir wieder Lieder singen, ein paar. Und auch bei diesen Liedern möchte ich euch wieder einladen, die einfach von Herzen zu singen, mit einem offenen Herzen. Ich singe auch gerne und manchmal macht es einfach Spaß zu singen. Gleichzeitig kannst du diese Lieder als Gebet singen für Gott. Schöne Gebete, die vorformuliert sind quasi. Und es bewusst machen. Und an der Stelle, wo du vielleicht merkst, puh, bei mir sind da definitiv diese Tendenzen da, dass ich eingeschlafen bin oder dass ich in der Gefahr stehe. Dann nutzt diese Zeit jetzt auch, um das irgendwie vor Gott zu bringen für euch. Wir wollen auch eine Gebetsgemeinschaft zusammen haben, dann, wo ihr eingeladen seid. Dass wir einfach zusammen ehrlich, offen beten, wer das gerne möchte, dass wir das zusammen machen. Okay, jetzt aber erstmal eine kleine Zeit.